Damals in Frankfurt.
Der Podcast.
Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem wir gemeinsam auf Zeitreise durch Frankfurt gehen und dabei die facettenreiche Geschichte unserer Stadt am Main erleben. Nie wieder ist jetzt. Der Kampf für Demokratie und gegen den Rechtsextremismus ist leider aktueller denn je. Es ist ein wichtiger Kampf, der nicht das erste Mal gekämpft wird. Vor rund 90 Jahren, da kämpfte unter anderem sie dafür, Johanna Kirchner. Mit ihrem Leben und ihrem Wirken beschäftigen wir uns heute genauer. Johanna Kirchner kommt am 24. April 1889 als Tochter des Schreinermeisters Ernst und seiner Ehefrau Caroline Stuhns in Frankfurt zur Welt. In diesem Umfeld wächst Johanna mit mehreren Geschwistern auf. Die Familie, die ist sozialdemokratisch geprägt. So gehören ihre Großeltern, väterlicher und auch mütterlicherseits, zu den Gründern der Frankfurter SPD. Und auch die Eltern sind politisch aktiv. Das prägt Johanna nachhaltig, genauso wie ihre Geschwister, die sich alle zu politisch aktiven Persönlichkeiten entwickeln werden. Nach Abschluss der Volksschule, da besucht Johanna eine Handelsschule. Sie will Sekretärin werden und recht schnell arbeiten. Sie will eben auf eigenen Beinen stehen. Für ein Mädchen, das aus eher einfachen Verhältnissen stammt, ist das ungewöhnlich. Bereits im Alter von 14 Jahren engagiert sie sich politisch und tritt in die sozialistische Arbeiterjugend ein. Mit 18 Jahren wird sie Mitglied der SPD. Während ihres politischen Wirkens, da lernt Johanna den Journalisten und SPD-Politiker Karl Kirchner kennen. Beide arbeiten recht bald zusammen, und zwar ziemlich eng, und sie verstehen sich sehr gut. So gut, dass sie ein Paar werden und ein Kind bekommen. 1911 kommt die kleine Lotte zur Welt. 1913, da folgen Hochzeit und Kind Nummer 2. Das ist Inge. Johanna ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs, da wirkt das Ehepaar in Frankfurt. Beide arbeiten damals bei der Kriegsfürsorge. Parallel dazu arbeitet Johanna aber auch bei der Zeitschrift Volksstimme und schreibt zu Partei- und Gewerkschaftskongressen. Sie interessiert sich für eine gerechte Sozial- und Jugendpolitik. Im Jahr 1919 ist Johanna Kirchner 30 Jahre alt, als sie in den Vorstand der Frankfurter SPD gewählt wird. Generell arbeitet sie viel, immer mit dem Ziel, das Leben anderer Menschen zu verbessern. Und so verwundert es auch kaum, dass Kirchner zu den Mitbegründern der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt gehört. Ihr Fokus in den Jahren liegt auf dem Wohl von Kindern und Jugendlichen, insbesondere auf der gesundheitlichen Versorgung von Kindern. Für Johanna ist schnell klar, dass diese nämlich die eigentlichen Leidtragenden des Ersten Weltkriegs und der anschließenden Zeit der Inflation sind. Daher kümmert sie sich um Erholungsaufenthalte für Kinder und schafft Möglichkeiten für solche in der Schweiz. Ihr Handeln geht dabei weit über Frankfurts Grenzen hinaus. So organisiert sie Anfang der 1920er Jahre die Unterbringung von armen und unterernährten Kindern und Jugendlichen aus dem damals französisch besetzten Ruhrgebiet in Frankfurter Familien. Bei der Umsetzung solcher Projekte, da hilft ihr das große Netzwerk, das sie sich über die Jahre aufgebaut hat. Doch nicht nur in der Kinder- und Jugendwohlfahrt engagiert sie sich mit großem Elan, auch in der Frauenbewegung. 1926, da wird sie zur hauptamtlichen Sekretärin der Frankfurter SPD ernannt und verlegt damit den Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten auf die Politik und die Frauenbewegung. Den Kampf für bessere Lebensumstände von Frauen und Kindern verliert sie jedoch nie aus dem Fokus. Privat müssen das damals turbulente Jahre für Johanna und ihre Familie gewesen sein. Das Ehepaar Kirchner lässt sich damals einvernehmlich scheiden. Die beiden Kinder bleiben bei ihrem Vater und Johanna heiratet erneut, 1925, den Volksschullehrer Paul Schmidt. Auch diese Ehe zerbricht, wird 1929 geschieden. Es ist die Zeit, in der der Nationalsozialismus immer mehr die Oberhand gewinnt. Früh kämpft sie dagegen an. Unermüdlich und mit enormer Energie. Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wird ihr das zum Verhängnis. Durch einen Bekannten erhält sie den entscheidenden Hinweis, dass ihr eine baldige Verhaftung drohe. Ihr wird nahegelegt, Deutschland zu verlassen. Aber Johanna will nicht einfach untertauchen. So sucht sie nach einem Ort, an dem sie den Widerstand gegen das NS-Regime weiter unterstützen kann. Doch spätestens, nachdem sie bei der Befreiung eines NS-Gegners geholfen hatte, da muss sie untertauchen. Nicht nur in Frankfurt, sondern in ganz Deutschland wird nach ihr gesucht. Sie flüchtet nach Saarbrücken, das damals noch französisch besetzt ist und so zur Schutzzone für politische Verfolgte wurde. Sie ist damit weit weg von zu Hause und ihren Kindern. Im Saarland angekommen, da begegnet sie schnell früheren Weggefährtinnen, wie die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, Marie Juratsch, und ihrer Frankfurter Freundin und Kommunistin, Lore Wolf. Doch trotz der politischen Diskrepanzen der beiden Frankfurterinnen arbeiten Johanna und Lore im Exil eng zusammen. Zudem führt sie dort mit Marie eine Gaststätte, die als Treffpunkt für Geflüchtete dient. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens, da organisieren alle drei Frauen regelmäßig für Verfolgte im nationalsozialistischen Deutschland deren Flucht. Und Johanna, die arbeitet auch weiterhin für die SPD. So schreibt sie Berichte an den Exilvorstand, fasst Aufklärungsmaterial und Informationen zusammen. Diese Schriften bringt sie zu Exilanten nach Südfrankreich und schmuggelt sie nach Frankfurt. Zunehmend agiert sie nun aber auch überparteilich, mit dem Ziel, die antifaschistischen Kräfte zu sammeln und gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen. 1935 muss sie erneut fliehen. Zuvor durfte die Bevölkerung des Saarlands in einer Volksabstimmung über den Anschluss ans Deutsche Reich stimmen. Rund 90% der Menschen stimmten dem zu, wodurch das Saarland keine geeignete Schutzzone mehr war. Johanna Kirchner siedelt deshalb ins elsässische Forbach über, direkt an der Grenze zum Saarland gelegen, und baut sich in den kommenden Jahren hier erneut eine Flüchtlingsberatungsstelle auf. Von hier aus unterstützt sie auch immer wieder und so gut es geht den Widerstand in Deutschland. Zu dieser Zeit sind ihre beiden Töchter Lotte und Inge Anfang 20. Ab und an gelingt es ihnen, sich im französischen Exil zu treffen. Doch die Familienzusammenführung, die hat auch andere Gründe. Denn die Töchter, die agieren auch als Kuriere, bringen Aufklärungsmaterialien von und nach Frankfurt. Viele Dokumente wie Gewerkschaftsmaterialien, Flugblätter und Tarnschriften, die von der internationalen Gewerkschaftsbewegung kommen, in denen auch Anweisungen für die Gewerkschaftsarbeit enthalten waren, bringen sie so nach Frankfurt. Dabei handelt es sich, wie Lotte einmal beschreibt, um
ganz kleine Zeitungen, die man in einer Streichholzschachtel unterbringen konnte. Wenn man sich als junges Mädchen, das ich damals ja war, etwas freundlich mit dem Zollbeamten unterhalten hat, wurde man eben etwas weniger kontrolliert. Wenn man diese Sachen halt unter ein bisschen Schokolade versteckt hat, konnte man bei der Kontrolle sagen, die hat man geschenkt bekommen, weil man eben gerne Schokolade isst. Aber das Wichtigste dabei waren natürlich teilweise die Sachen, die man im Kopf behalten musste.
Das alles muss emotional sehr belastend gewesen sein. Die ständige Angst vor der Gestapo gefasst zu werden. Hinzu kommt die Trennung von Mutter und Kinder. So berichtet Lotte später in ihren Erinnerungen, wie sehr ihre Mutter unter dem Heimweh nach Frankfurt und an der Sorge um ihre Familie litt, besonders um ihre Mädchen. Immer vehementer versucht Johanna, die politischen Kräfte der in Südfrankreich lebenden Kommunisten und Sozialdemokraten zu bündeln. Ihr ist klar, der nationalsozialistische Terror, der kann nur geeint bekämpft werden. Doch diese Aktivitäten, die sickern nach Deutschland durch. Johanna Kirchner wird daraufhin am 1. Februar 1937 aus Deutschland ausgebürgert. Von jetzt an wird ihr Weg noch steiniger. 1939 muss sie auf Anordnung der französischen Polizei Forbach verlassen. Sie flüchtet nach Metz, wo man sie, wie viele weitere im Exil lebende, nach dem deutschen Überfall auf Frankreich verhaftet. Ihr weiterer Weg ist geprägt von großem Leiden. Nach wechselnden Gefängnisaufenthalten in Frankreich landet sie schlussendlich im Lager Gurs. Es ist das größte französische Internierungslager. Bekannt wurde dieses Lager vor allem in Süddeutschland durch die spätere Deportation von Juden aus Deutschland, fast der gesamten jüdischen deutschen Bevölkerung aus Baden, der Bayerischen Pfalz und der Saarpfalz. Doch dort wird Johanna erkannt von einem französischen Lagerkommandant, der sie von ihrer Emigrantenarbeit in Forbach kennt, und er lässt sie frei. Ganze 3 Jahre kann sie untertauchen. Zunächst schlägt sie in Avignon auf, später in einem Kloster. Doch 1942 wird sie dort entdeckt und verraten. Die französische Geheimpolizei, die verhaftet Johanna Kirchner und liefert sie schließlich an die Gestapo aus. Johanna Kirchner kehrt als Gefangene nach Frankfurt zurück. Ihre Tochter Lotte, die erinnert sich an die Begegnung mit ihrer Mutter im Frankfurter Polizeigefängnis 1942.
Im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen meine Mutter wurde ich selbst im Herbst 1942 verhaftet. Im Laufe der ganzen Jahre des Faschismus hatte ich 3 Verfahren wegen Hochverrat, eines wegen Landesverrat und eines wegen Rassenschande, da ich noch bis 1941 bei einem jüdischen Arzt gearbeitet habe. Jedes Mal hatte ich aber Glück gehabt. Dieses Mal kam ich ins Frankfurter Polizeigefängnis, in eine Zelle zusammen mit über 40 anderen, obwohl diese nur für 15 Gefangene berechnet war. Dennoch war ich ein Ausnahmefall, weil ich eine Pritsche für mich allein bekam, was ganz selten war. Mir und meiner Schwester wurde vorgeworfen, dass wir meiner Mutter illegales Material übergeben und Nachrichten übermittelt hätten und so die Verbindungen der SPD zunächst zwischen dem Saargebiet und dann von Frankreich nach Deutschland hergestellt hätten. Eines Abends hörte ich draußen vor meiner Zelle eine Wärterin fürchterlich schreien: »Schmidt-Lotte, rauskommen!« Ich habe schon gedacht, jetzt geht's also los. Dann sagte sie: »Komm, schnell, 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 die Treppe rauf, in den 2. Stock!« Ich wusste überhaupt nicht, was mir geschah, und dachte an eine Vernehmung oder sonst irgendwas Schreckliches. Die Wärterin schloss eine Zelle auf und sagte: »Macht schnell, macht schnell!« Als ich die Zelle betrat, traf ich auf meine Mutter, die genauso überrascht war, mich zu sehen, wie ich überrascht war, sie zu sehen. Wir haben uns in einer Viertelstunde natürlich viele Dinge erzählt. Meine Mutter sagte mir, ich könne dieser Wärterin vertrauen. Das sei eine alte SPD-Genossin, die sie von früher her kennen würde. Diese Wärterin war Elisabeth Wetzel, die nach 1945 in Bornheim wieder bei der SPD aktiv war. Es war ganz unvorstellbar, was diese Frau auf sich genommen hatte. Es war auch eine Form von Widerstand.
Johanna Kirchner soll aber nicht in Frankfurt bleiben. Es ist eine Zwischenstation auf dem Weg nach Berlin. Dort soll ihr der Prozess gemacht werden. Ihre Tochter Lotte hingegen wird nach 13 Tagen aus der Haft entlassen. Während dieser Zeit besucht Tochter Inge ihre Mutter. Und diese wirkt nicht traurig, im Gegenteil. Johanna Kirchner scheint Mut geschöpft zu haben und tröstet andere Mitgefangene. Denn sie ist sich sicher, dass das NS-Regime nicht mehr länger als 2 bis 3 Jahre bestehen würde. Doch als beide Töchter einige Zeit später noch einmal ihre Mutter besuchen, da sind sie entsetzt. Denn Johanna, die ist nicht mehr lebensfroh und optimistisch. Sie ist ausgezehrt von der Haft und von den vielen brutalen Verhören durch die Gestapo gezeichnet. Kurz danach wird Johanna Kirchner ins Frauengefängnis Berlin-Moabit verlegt und begegnet dort noch einmal ihrer Jugendfreundin und kommunistischen Mitstreiterin Lore Wolf. Lore Wolf ist zunächst vom Gemütszustand und Aussehen ihrer Freundin zutiefst erschüttert. Sie schildert jedoch später in ihren Erinnerungen, wie froh sie beide dennoch waren, in jenem furchtbaren Abgrund einen vertrauten Menschen zu haben. Sie spenden sich gegenseitig Trost und Freundschaft. Anschließend kommt es zum Prozess. 1943 wird Johanna Kirchner von den Richtern des Volksgerichtshofs zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Doch der fanatische Nationalsozialist und Vorsitzende des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, setzt alle Hebel in Bewegung, um den Prozess wieder aufzunehmen. Ihm war die Strafe nicht genug. Offenbar hatte die Widerstandskraft Kirchners seine allerschlimmsten Rachegefühle geweckt. Sein Bestreben verwundert auch nicht, wenn man sich vor Augen führt, dass Roland Freisler einer der 15 Teilnehmer an der Wannsee-Konferenz war und damit eben auch zu den maßgeblichen Verantwortlichen für die Organisation des Holocausts gehörte. Bei der Wiederaufnahme des Prozesses 1943, da wird Johanna Kirchner schließlich doch noch zur Todesstrafe verurteilt, mit folgender Begründung. Unser Reich hat sie schon Anfang 1937 mit Schimpf und Schande aus unserer Mitte gestoßen. Und mit der Ausbürgerung hat sie alle Ehre bereits verloren. So blieb für den Volksgerichtshof nur übrig, sie, die alles oben Geschilderte unter dem Druck des vorgefundenen Beweismaterials vor der Polizei und heute vor Gericht eingestanden hat, für ihren Verrat mit dem Tode zu bestrafen. Weil Frau Kirchner verurteilt ist, muss sie auch die Kosten bezahlen. Am 20. April 1944, da geht nach einer halbstündigen Verhandlung das Todesurteil für Johanna Kirchner. Es wird einige Wochen später, am 9. Juni 1944 in Berlin, Plötzensee vollstreckt. Trauert nicht um mich, ihr werdet glücklichere Zeiten erleben. Mit diesen Abschiedsworten an ihre Töchter Lotte und Inge verabschiedet sich die Widerstandskämpferin und Politikerin Johanna Kirchner kurz vor ihrer Hinrichtung am 9. Juni 1944 aus dem Gefängnis. Tapfer und gefasst, wie sie gelebt hat, geht die damals 55-jährige überzeugte Sozialdemokratin und unbeugsame Gegner des NS-Regimes in den Tod. Ihre beiden Töchter und deren Familien bleiben danach weiterhin ihrer sozialdemokratischen Einstellung treu und engagieren sich für eine gerechtere Gesellschaft. Es ist Johannas Neffe, Rudi Arndt, der letztendlich ein großes politisches Amt begleiten sollte, den des Oberbürgermeisters von Frankfurt in den Jahren 1972 bis 1977. Johanna hätte das vermutlich sehr stolz gemacht. An sie wird in Frankfurt an vielen Orten gedacht. So wurde 1947 eine in der Siedlung Westhausen gelegene Straße in die Johanna-Kirchner-Straße umbenannt. Aber auch an der Paulskirche wird an ihr mutiges Leben erinnert. Doch ihr Wirken war weitaus größer und hinterließ nicht nur in Frankfurt Spuren. Davon zeugen ein Stolperstein in Saarbrücken und der Kirchner Pfad nahe ihrer Hinrichtungsstätte in Berlin. Johanna Kirchner hat sich nicht nur ihr Leben lang für das Gute eingesetzt und versucht, die Schwächeren wie Frauen und Kinder zu schützen. Sie war allen voran eine wichtige Kämpferin gegen den Nationalsozialismus. In Gedenken an sie und all diejenigen, die sich gegen den Nationalsozialismus gewehrt haben, sollten auch wir uns heute gegen jeglichen Rechtsruck wenden und gemeinsam für Demokratie und Gleichberechtigung einstehen. Nie wieder ist jetzt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.